BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts.
Das sind diese 20-jährigen Studienabbrecher, die hier im Deutschen Bundestag sitzen und die uns von morgens bis abends die Welt erklären. Das lassen wir uns von denen nicht gefallen.
20 bin ich nicht mehr, da bin ich jetzt paar Jahre älter, aber man weiß ja, wer damit gemeint ist.
Aber Menschen, ob in CDU oder AfD, die Leuten ohne Hochschulabschluss Vorwürfe machen, sie seien nicht satisfaktionsfähig in Parlamenten, die treffen in erster Linie nicht mich, sondern Hunderttausende, wahrscheinlich Millionen Menschen in dieser Gesellschaft, die auf ganz ähnliche Biografien gucken und deren Lebensleistung damit mit Füßen getreten wird.
In dieser Woche, anlässlich der Europawahl, gehen wir einer Frage nach, die mir oft gestellt wird. Der Frage, warum denn so wenige Vertreter aus der Wirtschaft in die Politik wechseln? Woran liegt das? Ist es zu schwer in der Politik? Will die Politik das nicht? Und vor allem, spielt es eine Rolle? Um es kurz zu machen, ja, es spielt eine Rolle. Die Länder, die mehr Vertreter aus der Wirtschaft in der Politik haben, dürften bessere wirtschaftspolitische Entscheidungen treffen als jene Länder, in denen das nicht der Fall ist. Gerade in Deutschland sind besonders wenige Vertreter der Wirtschaft in der Politik vorhanden. Sei es im Bundestag, sei es vor allem auch in Regierungen. Woran das liegt, was zu tun ist, dieser Frage gehen wir in dieser Woche nach. Ich hoffe, Sie finden es spannend. Ich fand es übrigens spannend in der Vorbereitung. Fangen wir also an.
I love my country, and maybe one day I'll serve my country in one capacity or another, but I love what I do. I think J.P. Morgan do a great job for helping Americans, for helping countries around the world, and this is my job.
Das war Jamie Dimon, der CEO von J.P. Morgan, der größten und erfolgreichsten Bank in den USA. Jamie Dimon wäre nicht der erste Manager, der aus der Wirtschaft in die Politik wechselt. Jamie Dimon steht seit 2005 an der Spitze von J.P. Morgan und hat die Bank enorm nach vorne gebracht und den Kurs massiv gesteigert, was auch ihm persönlich zugute gekommen ist. Er gehört zu den wenigen Bankchefs, die in dieser Rolle zum Milliardär geworden sind. Da fragt man sich natürlich, kann man sich das überhaupt vorstellen, dass so jemand aus der Wirtschaft wechselt und in die Politik geht? Scheinbar ja. Er sagt ja, I want to serve my country. Und das ist in den USA wahrlich nichts Ungewöhnliches. Beispiel. Viele ehemalige Mitarbeiter der amerikanischen Investmentbank Goldman Sachs haben Karriere auch in der Politik gemacht. So Phil Murphy, der war Botschafter und später Gouverneur. Robert Rubin, der für nahezu 30 Jahre lang leitend tätig war bei Goldman Sachs, der wurde später Finanzminister unter dem demokratischen Präsidenten Bill Clinton. Er gehörte später noch zum engeren Kreis der wirtschaftspolitischen Berater von Barack Obama. Hank Paulsen war von 1999 bis 2006 Vorsitzender und CEO von Goldman Sachs. Im Mai 2006 wurde er dann unter US-Präsident George W. Bush Finanzminister. Auch Donald Trump bediente sich bei Goldman Sachs. So arbeitete Steve Mnuchin 17 Jahre lang bei Goldman Sachs, bevor er dann von 2017 bis 2021 ebenfalls Finanzminister der USA war. Es gibt aber auch andere Wechsel von der Wirtschaft in die Politik. Neben Donald Trump selbst ist wohl Michael Bloomberg das bekannteste Beispiel. Der Gründer des gleichnamigen Wirtschaftsinformationsdienstes war von 2002 bis 2013 Bürgermeister von New York City. 2019 gab Bloomberg bekannt, für die Präsidentschaftswahl im Jahre 2020 kandidieren zu wollen. Er scheiterte aber den Vorwahlen der Demokratischen Partei und unterstützte letztlich den späteren US-Präsidenten Joe Biden. Das waren alles Beispiele aus den USA. In Europa ist das durchaus seltener. Außer vielleicht in Frankreich, wo der Austausch zwischen Wirtschaft und Politik durchaus gefördert wird, sind es doch oftmals die Absolventen der gleichen Universitäten. Eine Ausnahme ist noch Mario Draghi, der Präsident der Europäischen Zentralbank und spätere Ministerpräsident Italiens, der ebenfalls vor ein paar Jahren bei Goldman Sachs gearbeitet hat. Bei uns in Deutschland, muss man ganz klar sagen, findet sich, wenn überhaupt, vor allem der andere Weg. Aus der Politik in die Wirtschaft und da vor allem eigentlich von der Politik in die Lobbyverbände der Wirtschaft, nicht wirklich in Managementrollen. Eine Ausnahme, die mir einfällt, ist Roland Koch, der in seiner Zeit als hessischer Ministerpräsident für einige Jahre CEO des zweitgrößten Baukonzerns Bilfinger & Berger war. Wir haben also zum einen das Bild, dass die Wirtschaft nicht wirklich in die Politik eindringt. Und auf der anderen Seite haben wir immer wieder durchaus heftige Kritik an der fehlenden Erfahrung von Politikern außerhalb von Politik und vor allem auch ihre fehlende Qualifikation. Nehmen wir als Beispiel den Kommentar der Neuen Zürcher Zeitung anlässlich der Wahl von Ricarda Lang und Omid Nuripur zu grünen Vorsitzenden.
Ricarda Lang und Omid Nuripur unterscheiden das Geschlecht, das Alter und die Verortung im innerparteilichen Koordinatensystem. Sie eint indes, dass sie weder ein abgeschlossenes Studium noch eine andere berufliche Qualifikation vorweisen können. Das Abitur ist in beider Lebenslauf der höchste formale Bildungsabschluss. Die 28-jährige Lang hat zudem keinerlei Berufserfahrung außerhalb der Politik gesammelt. Der 46-jährige Nuripur führt in seinem Lebenslauf immerhin eine freie Mitarbeit für eine Zeitung und eine selbstständige Beratertätigkeit vor dem Eintritt in den Deutschen Bundestag 2006 an.
Die Neue Zürcher Zeitung betont allerdings auch, dass es sich nicht um ein Phänomen handelt, welches nur bei den Grünen auftritt.
Der Hinweis darauf eignet sich indes nicht für schnelles Grünen-Bashing, denn diese Entwicklung findet sich auch beim Spitzenpersonal anderer Parteien. Kevin Kühnert, der neue Generalsekretär der SPD, hat bekanntlich 2 Studiengänge abgebrochen. Auch bei der bürgerlichen Konkurrenz konnte es Paul Ziemiak zum Generalsekretär der CDU bringen, ohne sein Jurastudium beendet zu haben.
Genauso hätte man auch den Kurzzeit-Ministerpräsidenten Tobias Hans im Saarland nennen können, der von der CDU kam und in seinem ganzen Leben nichts außerhalb der Politik gesehen hat. Die NZZ merkt allerdings auch an, dass eine Berufsausbildung relativ wenig darüber aussagt, ob ein Mensch die Fähigkeit hat, in der Politik erfolgreich zu sein.
Gewiss, ein Abschluss in diesem oder jenem Fach sagt nichts aus über die Politikfähigkeit eines Abgeordneten oder Parteifunktionärs. Er muss sich in unterschiedlichste Bereiche einarbeiten können. Politik ist etwas anderes als Fachreferententum und niemand würde etwa einem Kühnert sein politisches Talent absprechen. Er vermag Themen zu setzen, rhetorisch zu überzeugen und Mehrheiten zu organisieren. Damit erfüllen Kühnert und Co. die Kriterien, die Altbundespräsident Richard von Weizsäcker aufgestellt hatte. Bei uns ist ein Berufspolitiker im Allgemeinen weder ein Fachmann noch ein Dilettant, sondern ein Generalist mit dem Spezialwissen, wie man politische Gegner bekämpft. Man muss das gar nicht abwertend lesen. Es beschreibt gut die Anforderungen, die demokratische Prozesse an das politische Personal stellen.
Genauso kann man es feststellen. So setzt man sich in der Politik durch. Das ist im Prinzip die Fähigkeit. Die Fähigkeit, sich in politischen Prozessen durchzusetzen. Doch das ist für die NZZ dennoch mit einem grundlegenden Problem verbunden.
Dennoch schadet es dem Ansehen der politischen Klasse, wenn ausgerechnet Volksvertreter und die Meinungsbildung ganz wesentlich beeinflussende Parteifunktionäre an die Spitze gelangen, ohne dass sie sich formal das angeeignet haben, was dem Einzelnen den Platz in der bürgerlichen Gesellschaft zuweist, Bildung und Ausbildung. Das Fehlen von Abschlüssen bei den Repräsentanten schafft so aus Sicht der Repräsentierten eine Zweiklassengesellschaft. Mit welcher Glaubwürdigkeit sollen solche Politiker zudem für den Aufstieg durch Bildung werben? Fast noch problematischer als das Fehlen formaler Abschlüsse ist die Abwesenheit jeglicher Berufserfahrung außerhalb der Politik. Es nimmt Unabhängigkeit und verstärkt Konformismus, wenn es keine beruflichen Alternativen jenseits von Partei und Parlament gibt. Nichts wirkt für den an der vorgegebenen Linie zweifelnden Parteipolitiker dann disziplinierender als der Verweis auf den Listenplatz.
Ich finde, dieser Einschätzung kann man nur zustimmen. So zitierte die Augsburger Allgemeine im März 2022 unter dem Titel »Von der Schulbank ins Parlament und keine Ahnung vom normalen Leben« den Meinungsforscher Manfred Güllner über Politikerkarrieren so.
Man kann einen solchen Werdegang mit Häme betrachten oder aber die Folgen in den Blick nehmen, die es nach sich zieht, wenn immer mehr Politikerinnen und Politiker ohne Ausbildung an die Macht kommen. Manfred Güllner hält diesen Trend in der Tat für gefährlich. Es sei dann überhaupt keine Erfahrung mit dem normalen gesellschaftlichen Leben und der Arbeitswelt vorhanden, sagt der Chef des Meinungsforschungsinstitutes Forsa, der den Politikbetrieb seit Jahrzehnten analysiert.
Diese fehlende Erfahrung hat natürlich Konsequenzen, und zwar negative.
Die erschreckende Abnahme des Vertrauens in Union und SPD liege nicht nur, aber auch in der falschen Professionalisierung der Parteien begründet, sagt Güllner. So sei die SPD bis in die 70er Jahre hinein eine Klassenerhöhungsmaschine gewesen, um gerade Menschen aus unterprivilegierten Schichten einen Aufstieg zu ermöglichen. Praktisch über Nacht habe die Entfremdung von diesem Prinzip eingesetzt und zum Niedergang der SPD beigetragen. Kevin Kühnert wird nie das Vertrauen eines Bergbau- oder Chemiearbeiters haben. Die Menschen wählen dann im Zweifel gar nicht mehr, sagt Güllner.
Das dürfte auch daran liegen, dass die Bürger erkennen, wenn sich die Kompetenz auf reine Rhetorik und das Auftreten beschränkt.
Kühnert und Co. mögen frech sein. Ihnen fehlt nach Güllners Einschätzung aber der Rückhalt im Volk. Diese Menschen leben wirklich in einer Blase. Da ist dieser Begriff ja genau richtig, sagt er. Wenn ich mir zum Beispiel die neuen Bundestagsabgeordneten der SPD anschaue, dann gibt es bei den Jüngeren nur ganz wenige, die mehr Erst- als Zweitstimmen haben. In früheren Jahren sei das anders gewesen. Da hätten die Bewerber der großen Parteien meist mehr Erststimmen bekommen. Dieser Trend zeige, dass viele Politiker überhaupt nicht mehr in der Wählerschaft verankert sind, sondern eben über die Zweitstimme für die Partei ins Parlament einziehen.
Und das hat natürlich erhebliche negative Auswirkungen. Es führt nämlich zu Abhängigkeiten und Loyalitäten innerhalb der Parteien, die die Durchlässigkeit des Parteiensystems, der Parteien selbst, deutlich verringern. Natürlich darf es nicht verwundern, wenn die Betroffenen das nicht so sehen. Kevin Kühner zum Beispiel sieht das explizit nicht so.
Das Tolle an der Demokratie ist, dass nicht die Vorstände von AfD, CDU oder sonst wem darüber entscheiden, wer Verantwortung in Parlamenten übernimmt, sondern Wählerinnen und Wähler. Und die können bei Betrachtung der Personen, ihrer Programme und der Integrität der Persönlichkeit entscheiden, ob sie Menschen für geeignet halten oder nicht. Ich habe überhaupt keine Angst, im nächsten Jahr in meinem Heimatbezirk Tempelhof-Schöneberg vor Wählerinnen und Wähler zu treten, als jemand, der seit 3 Jahrzehnten diesen Ort kennt, dort selber wohnt, die öffentlichen Verkehrsmittel benutzt, dort zur Miete wohnt, dort auch lange gearbeitet hat, und denen zu sagen, dass ich glaube, dass ich ihre Interessen gut im Deutschen Bundestag vertreten kann. Und dann sind die mündig genug, selber zu entscheiden, ob sie das richtig finden.
Doch genau an dieser Feststellung kann und muss man Zweifel haben. Und diese hat der Verfassungsrechtler Hans-Herbert von Arnim bereits vor Jahren so zusammengefasst.
Die explosionsartige Ausweitung der staatlichen Politikfinanzierung hat Rückwirkungen auf den Auswahlprozess des politischen Personals, der in der Hand der Parteien monopolisiert ist. Die Wähler besitzen keinen Einfluss auf die Auswahl der Kandidaten bei Parlamentswahlen. Sie können sich nur für das von den Parteien auf starren Listen präsentierte Personal en bloc und in der vorgegebenen Reihenfolge entscheiden, deren parteiinterne Aufstellung die eigentliche Entscheidung enthält, wer ins Parlament kommt. Auch die Erststimme über Wahlkreisabgeordnete ändert nicht viel. Wer im Wahlkreis unterliegt, ist häufig auf der Liste abgesichert. Und innerhalb der Parteien liegt die wahlentscheidende Nominierung faktisch in der Hand sehr kleiner Zirkel. Dies war zwar in der Bundesrepublik tendenziell schon immer so, hat aber durch die enorme Anhebung des Niveaus der Politikfinanzierung und die Professionalisierung eine neue, für das ganze System immer gefährlicher werdende Qualität bekommen. Profis gehen beim Kampf um Geld und Position nun mal kompromisslos vor. Die ohnehin bestehenden Abschottungstendenzen im Kreis der innerparteilichen Vorentscheider werden verstärkt, weil eine Öffnung nicht nur den Verlust von politischem Einfluss, sondern auch von Einkommen, ja von wirtschaftlichen Existenzen bedeuten kann. Das ist das Gegenteil von Offenheit und Personalrekrutierung.
Das kann man und muss man so übersetzen. Politische Karriere basiert auf einem engen Netzwerk innerhalb der Partei. Ein sehr enger Zirkel entscheidet über die Listenplätze. Und die Listenplätze sind natürlich entscheidend für die Wahrscheinlichkeit, mit der man ein Mandat bekommt. Wenn man sich also mit diesem engen Parteizirkel anlegt, dann ist das viel gefährlicher, als wenn man dem Wähler nicht gefällt. Denn der Wähler, wir wissen es alle, kann ja nur eine Liste wählen. Die Folge ist eindeutig. Es führt zu Konformismus. Es führt zur Anpassung an den engen Zirkel. Kommt dann auch hinzu, dass immer mehr Politiker keine Ausbildung haben, dann ist natürlich klar, dass sie sich schwer damit tun, 11.227,20 Euro im Monat mit normaler Arbeit zu verdienen. Das ist übrigens der Betrag an Diäten, also an Gehalt, den Bundestagsabgeordnete ab Juli pro Monat bekommen. Im Monat Juli steigen nämlich die Diäten um 635,50 Euro. Das ist eine ganze Menge. Wer selber testen möchte, wie viel er im Vergleich zu anderen in Deutschland verdient, der kann dies ganz einfach mit dem Online-Rechner des Instituts der Wirtschaft aus Köln herausfinden. Gibt man dort das Einkommen der Bundestagsabgeordneten ein, so stellt man fest, sie verdienen mehr als 99% der Bevölkerung. Also, wenn ich ohne Ausbildung so viel Geld verdienen kann, dann bin ich natürlich davon abhängig, dass ich meine Position behalte. Das heißt, ich passe mich innerhalb der Partei an und es ist nicht entscheidend, was der Wähler will, außer er will die ganze Partei nicht, sondern es ist viel entscheidender, was der enge Zirkel, derjenige in der Politik, in der Partei sagt, der letztlich darüber entscheidet, welchen Listenplatz wer bekommt. Das Ganze erklärt natürlich auch, weshalb Politiker kein echtes Interesse daran haben, Quereinsteiger, wo immer her auch, also auch aus der Wirtschaft, reinzulassen. Denn man hat jahrelang versucht, den Zirkel aufzubauen, den Zirkel sich anzunähern, man hat sich hochgedient. Und wenn dann jemand quer einsteigt, dann geht es gegen die eigenen Karrierechancen. Da bleibt man doch in der Partei lieber unter sich. Und das hat erhebliche Auswirkungen. Man befindet sich in einer Blase, wie der Meinungsforscher Manfred Güllner es feststellt. In dem bereits zitierten Artikel der Augsburger Allgemeinen war dann noch Folgendes zu lesen.
Die Entwicklung hat nach Güllners Beobachtung Auswirkungen über den einzelnen Abgeordneten hinaus. Denn oft würden sich diese nach der Wahl noch Freunde und Bekannte ins Mitarbeiterteam holen. Das sind dann gegebenenfalls Menschen, die genauso ticken und auch keine Erfahrung haben. Für politische Entscheidungsprozesse wird es dann kritisch, erklärt das langjährige SPD-Mitglied. Ob im Bundestag, in den Land- oder Kreistagen, oft führen dort Menschen das Ruder, die mit dem normalen Leben wenig zu tun haben. Weniger wäre da mehr, hat Manfred Güllner festgestellt. Das Parlament müsse nicht eins zu eins die soziale Schichtung abbilden, sagt er. Aber wenn überhaupt keine Handwerkerin, kein Arbeiter mehr im Bundestag vertreten ist, dann kommt es so, dass man sich an ideologischen Normen orientiert, aber nicht mehr daran, was die Menschen interessiert. Das Gespür, das Empfinden für die Befindlichkeiten der Menschen sei dann nicht mehr vorhanden.
Verstärkt wird das Ganze noch durch einen weiteren Kritikpunkt des Verfassungsrechtlers Hans-Herbert von Arnim.
Die Entwicklung der Parteienfinanzierung zeigt, wie sehr die Parteien dazu neigen, die Bürger immer mehr zu entmündigen. Es lassen sich mehrere Stufen unterscheiden. Die erste ist die Diskriminierung von möglichen Konkurrenten der etablierten Parteien. Das beeinträchtigt die Offenheit des politischen Prozesses, erschwert das Aufkommen neuer Parteien und mindert die Auswahlmöglichkeit für die Wähler. Die zweite Stufe besteht in der Absprache zwischen den Etablierten, wodurch den Wählern die Alternative genommen wird. Die dritte Stufe besteht in der Einbindung der öffentlich-rechtlichen Medien, der politischen Bildung und Wissenschaft, um die öffentliche Kritik in Grenzen zu halten. Die vierte Stufe in der Abkapselung der wenigen Vorentscheider in den politischen Parteien vor unliebsamer Konkurrenz bei der Verteilung der immer lukrativer gewordenen politischen Positionen.
Tja, man will keine unliebsame Konkurrenz. Und schon gar keine Quereinsteiger aus der Wirtschaft. So etwas wie in den USA, wo eine große Anzahl von Managern und Unternehmern in die Politik wechseln, ist in Deutschland undenkbar. Und das schadet uns allen, weil man sich, um Manfred Güllner nochmal zu zitieren, an ideologischen Normen orientiert, aber nicht mehr daran, was die Menschen interessiert. Ich muss zugeben, als ich das gelesen habe, habe ich mich gut verstanden gefühlt. Genau das ist mein Eindruck, wenn ich höre, was in den Medien diskutiert wird, was in Talkshows diskutiert wird und was Politiker immer von sich geben. Das Ganze hat aber auch handfeste ökonomische Folgen. So zeigt eine Studie aus Kalifornien, wie verschiedene Bürgermeister regieren. Also Bürgermeister mit einem Hintergrund in Wirtschaft und Bürgermeister ohne einen Hintergrund in Wirtschaft. Titel der Studie: Business Owners and Executives as Politicians. The Effect on Public Policy.
Wenn sich Unternehmer und Führungskräfte um ein Amt bewerben, behaupten sie, dass ihre Erfahrungen in der Wirtschaft sie besonders für das Regieren qualifizieren. Hat die Wahl eines Unternehmers oder Geschäftsführers Auswirkungen auf die öffentliche Politik? Ja, die Studie zeigt, dass Bürgermeister, die in der Geschäftswelt tätig waren, die kommunale Finanzpolitik tatsächlich beeinflussen, indem sie die Ausgabenverteilung verschieben, in die Infrastruktur investieren und gleichzeitig die Umverteilungsausgaben kürzen.
Investition statt Konsum also. Genau das, was wir brauchen und was unsere Parlamentarier in den letzten Jahrzehnten nicht durchgesetzt haben. Passend dazu die Meldung aus der vergangenen Woche, dass die Steuern-Abgabenquote einen neuen Rekordstand in diesem Jahrhundert erreicht hat. So viel zum Thema, wir hätten kein Geld. Natürlich haben wir Geld, die Politik verwendet es nur falsch. Wir sehen, es ist höchste Zeit für mehr Wirtschaftsexpertise in der deutschen Politik. Was es so schwer macht, für Quereinsteiger in die Politik zu kommen, haben wir gerade diskutiert. Aber es dürfte auch schwer sein, sich als Quereinsteiger in der Politik zurechtzufinden und sich durchzusetzen. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Und deshalb spreche ich jetzt mit einem der wenigen, der es geschafft hat. Mit dem ehemaligen Topmanager und späteren Bundestagsabgeordneten und Staatssekretär Thomas Sattelberger. Bevor wir zu meinem Gespräch mit Thomas Sattelberger kommen, noch dieser Ihnen wohlbekannte Hinweis. Nach wie vor gibt es ein exklusives Angebot für alle BTO Beyond the Obvious Featured bei Handelsblatt Hörer. Testen Sie das Handelsblatt Premium für 4 Wochen lang für nur 1 Euro und bleiben Sie so zur aktuellen Wirtschafts- und Finanzlage informiert. Mehr erfahren Sie unter handelsblatt.com/mehrperspektiven und natürlich auch in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zu meinem Gespräch mit Thomas Sattelberger.
Thomas Sattelberger ist Manager und Politiker. Ab 1994 arbeitete er für die Deutsche Lufthansa und gründete dort mit der Lufthansa School of Business die erste Corporate University in Deutschland. 2003 ging er als Personalvorstand und Arbeitsdirektor zu Continental nach Hannover und 2007 in gleicher Funktion zur Deutschen Telekom in Bonn. Dort blieb er bis 2012. Sattelberger hat sich als Verfechter des Diversity Managements profiliert und gilt als Initiator der 30% Frauenquote im Vorstand der Telekom. Er kritisierte 2012 geschlossene Systeme in Konzernen und in der Gesellschaft und die damit verbundene Chancenungleichheit und Talentausgrenzung. 2017 und 2021 wurde Sattelberger für die FDP in den Bundestag gewählt. Ab Dezember 2021 war er parlamentarischer Staatssekretär bei der Bundesministerin für Bildung und Forschung Bettina Stark-Watzinger. Im Mai 2022 kündigte er aus, Zitat, gesundheitlichen und privaten Gründen den Rücktritt von diesen Ämtern an. Am 1. August 2022 legte er auch sein Bundestagsmandat nieder. Im letzten Herbst erschien sein Buch Radikal neu, gegen Mittelmaß und Abstieg in Politik und Wirtschaft beim Herder Verlag.
Sehr geehrter Herr Sattelberger, ich freue mich ausgesprochen, Sie in meinem Podcast begrüßen zu dürfen.
Lieber Herr Stelter, danke, dass Sie mich eingeladen haben.
Naja, mache ich am eigenen Interesse. Und zwar, ich werde Ihnen sagen, warum ich Sie eingeladen habe. Ich mache den Podcast jetzt ja schon ziemlich lange, weit über 200 Folgen. Und ich bekomme immer 2 Fragen. Die eine Frage ist immer: Hören Politiker Sie? Die Frage kann mit Ja beantworten, das stimmt. Und dann kommt die Frage jetzt 1b. Warum bewirkt das eigentlich nichts? Kann ich nicht beantworten. Und die zweite Frage, die ich gestellt bekomme, ist: Warum, Herr Stelter, gehen Sie nicht in die Politik? Und da sage ich eigentlich immer zu mir, ich mache das nicht, weil das ist eine völlig fremde Welt. Und dann sagen Leute immer wieder, naja, aber so fremd ist sie vielleicht doch gar nicht. Es gibt ja solche Beispiele. Und dann fällt genau Ihr Name. Und da habe ich mir gedacht, dann frage ich doch mal, wie das so ist, lieber Sattelberger, wenn man die Seiten wechselt. Das gibt's ja ganz, ganz selten in Deutschland. Und Sie haben eine erfolgreiche Karriere gemacht in Unternehmen. Das würde ich als Berater sagen. Naja, so große Konzerne haben ja auch was Politisches dabei. Das werden Sie mir verzeihen, wenn ich das sage. Aber die Frage ist eigentlich so, wie ist eigentlich so das aus Ihrer Sicht gewesen, dieser Übergang aus der Wirtschaft in die Politik? Was ist gleich? Was ist anders? Was sind sozusagen Erfolgsrezepte eigentlich, die wir einhalten sollten, wenn mehr Menschen aus der Wirtschaft in die Politik gehen sollten? Also das wäre so, was mich interessieren würde. Fangen wir mal an. Wie war es denn bei Ihnen?
Also mich hat es kalt erwischt. Ich war im Grunde, ja, ich war ein mächtiger Vorstand gewesen, hatte dann wichtige Aufsichtsratspositionen und bin dann in die Politik gegangen, wurde auch gewählt. Aber die Wahlkampagne war eine Ochsentour. Und zwar, das fing damit an, dass Leute eigentlich fragten, warum kandidieren Sie? Sie haben doch schon genügend viel Geld verdient. Sie nehmen doch anderen Leuten Jobs und Futterdrog weg.
Und das bei der FDP wohlgemerkt. Das war nicht bei
Das bei der FDP, ja. Dann dachte ich, ja, mit dem Segen von Christian Lindner so reinsegeln, Pustekuchen. Das läuft überhaupt nicht. Die Landesverbände, die Kreisverbände, die reagieren zum Teil ganz nervig auf Intervention von oben in ihre Personalangelegenheiten. Dann dachte ich, irgendwo meine Kompetenz zählt. Das, was du vorher gemacht hast, wenn du Quereinsteiger bist, zählt das nicht. Dann war ich ja erfolgreich als Quereinsteiger, habe mich wirklich durchgesetzt in der Stichwahl und wurde auf einen guten Listenplatz gewählt. In der Fraktion bist du zuallererst ein Neuling, ein Nullum. Also deine ganze Historie, die zählt nicht. In Parteien sind die Biografien aus den Parteien heraus interessant, was du dort gemacht hast, aber nicht, welche Kompetenzen du in anderen Sektoren erworben hast. Also das sind mal so ein paar Reflexionen, die ich Ihnen gerne mitteilen würde.
War es denn schwer eigentlich? Ich meine, ich überlege mir gerade, ich gehe jetzt hier morgen zur CDU hier in Berlin und sage, ich möchte gerne mitmachen. Dann stelle ich mir vor, ich kann vielleicht Mitglied bei Partei kann man werden, jetzt als Beispiel, aber danach wird es wahrscheinlich schon total schwer. Weil in der Tat haben Sie gerade gesagt, Sie treffen dann auf Leute, die seit Jahrzehnten nichts anderes machen als Politik. Und die darauf hoffen, auf ihre Chance, über diesen Weg irgendwann mal in ein verantwortliches Amt zu kommen, nehme ich jetzt mal an. Das ist doch die Konkurrenz, mit der sie zu tun haben.
Ja, das ist die Konkurrenz. Das kann man sich erwerben, entweder indem man ganz viel Plakate klebt und ganz viel Wahlkämpfe macht oder indem man im Büro eines Bundestags- oder Landtagsabgeordneten dient als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Oder indem man quotiert ist. Und zwar quotiert wie beispielsweise die Jugendorganisation, die in fast jeder Partei eigentlich einen gesicherten Platz weit vorne hat. Und dann natürlich der regionale Proporz, den ich, um überhaupt eine Chance zu haben, natürlich attackiert habe damals und war damit erfolgreich. Aber eigentlich sind es eher eine Gesetze, dass Oberbayern nur so und so viele Kandidaten hat, Niederbayern so und so viel, die Oberpfalz so und so viel und so weiter.
Und dann waren Sie im Bundestag angekommen. Jetzt waren Sie mal, wie war es? Also, okay, Sie haben festgestellt, Sie waren im Bundestag, immerhin waren Sie gewählt, war schon mal eine gute Leistung. Und Sie waren dann, okay, der neue Ankömmling in der Partei, in der Fraktion. Aber wie war es dann so generell? Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, die Fraktion war ja sowieso gerade, alle waren ja wieder neu, weil die waren ja, glaube ich, davor nicht im Bundestag vertreten, wenn ich richtig in Erinnerung habe.
Naja, das war nicht ganz so. Denn ganz viele aus der alten Bundestagsfraktion haben sich wieder aufstellen lassen.
Okay, die waren nach einer Pause wieder mit dabei.
Die waren nach einer Pause wieder dabei und das ist natürlich schon interessant, weil ich habe ja damals dem Christian Lindner gesagt, ich helfe Ihnen mit, die Partei zu sanieren. Und das habe ich ja in der Wirtschaft auch, glaube ich, ganz passabel hinbekommen. Sanieren im Sinne von reformieren und heilen. Aber da ist so viel eigentlich alte Welt wieder zusammengetroffen, dass eigentlich schon ein Erfolgsfaktor nicht gegeben war, nämlich frisches, das muss nicht heißen junges, aber frisches Blut.
Und wie haben Sie das dann gemacht? Ich meine, Sie wurden hinter Staatssekretär, wir reden gleich noch über Ihre Zeit als Staatssekretär. Wir reden über ganz viele Themen noch, aber ich meine, wie haben Sie es dann eigentlich geschafft? Normalerweise würde ich mal tippen, die Neuankömmlinge sind gleichzusetzen mit Hinterbänklern. Hätte ich mal erwartet.
Ja, das war ich am Anfang auch.
Genau, und dann haben Sie, was ist die Strategie gewesen, um vom Hinterbänkler weiter nach vorne zu rutschen?
Also erstens, ich war sicherlich im vorderen Drittel derer, die Anträge und Anfragen an die Bundesregierung gestellt hat.
Aber dann geht es dann doch um Arbeit. Dann war es dann doch, dass man über Arbeit...
Ganz harte Arbeit. Mhm. Und für mich ist Opposition immer Trainingsarbeit für die Exekutive gewesen, für die Regierungsverantwortung. So habe ich das für mich eigentlich verstanden. Und ich bin eigentlich auch in die Politik gegangen mit dem klaren Wollen, dass wir mal Regierungspartei werden und ich dort eine verantwortungsvolle Aufgabe wahrnehme. Marco Buschmann hat immer gesagt, lieber Herr Sattelberger, Ihre Anträge sind ja halbe Doktorarbeiten. Die waren immer sehr, sehr intensiv und sehr filigran und sehr substanziell. Und ich habe zu ihm gesagt, ja, so ist es. Ich schreibe nicht gerade was hin, nur damit ich registriert werde als einer, der viele Anträge macht, sondern ich will ja tief in das Thema eintauchen. Das ist für mich ein Training für die Regierungsverantwortung. Also er hat mich da so halb belächelt, aber halb auch respektiert. Und ich habe mir ja dann in der Oppositionszeit als Forschungs- und Innovationspolitiker, glaube ich, schon meine Sporen verdient. Ich war tief in den Themen drin. Ich bin eigentlich der Experte der FDP geworden, der nicht nur Forschung verstand, sondern auch Wirtschaft und das Bindeglied zwischen Forschung und Wirtschaft, nämlich das, was man Transfer nennt. Aus der Wissenschaft, wenn das Unternehmen nicht selber Grundlagenforschung macht oder angewandte Forschung. Das hat sich schon dann herausgeschält und als mich dann die Ministerin kurz nach Bekanntgabe, dass sie, die Frau Stark-Watzinger, dass sie Forschungs- und Bildungsministerin wird, als die mich gefragt hat, ob ich ihr Staatssekretär werden wolle, habe ich das eigentlich erwartet. Ich habe dann eigentlich nur gesagt, liebe Bettina, ja, wenn ich der Letztunterzeichner bei Vorlagen bin. Das heißt, wenn ich alles sehe, was die Organisation zu einem Entscheidungssachverhalt geschrieben hat und meinen Schlusskommentar dazu geben kann.
Da hat sie offensichtlich ja gesagt, weil sie haben es ja dann gemacht. Sie war der Staatssekretär.
Ja, und ich war tatsächlich, ich habe nachts um drei, habe ich unter die 20 Entschlussvorlagen, die da jeden Tag auf uns reinprasselten, manche waren kurz, manche waren 40 Seiten lang mit Anlagen, habe ich meine Kommentare gesetzt, um die Ministerin wissen zu lassen, wie ich das beurteile.
Das ist aber so, das klingt ja erst einmal aus Sicht der Ministerin eigentlich oder für die Qualität der Regierungsarbeit gar nicht schlecht, was sie da vom Prozess her, wenn jemand mit Erfahrung das so macht. Wir kommen auch gleich noch auf Ihre inhaltliche Arbeit. Ich habe so ein bisschen jetzt reflektiert. Also wir haben jetzt mit Ihnen jemanden, der bei führenden Unternehmen wie der Lufthansa und Telekom Karriere gemacht hat, in führenden Positionen gewesen ist, über Jahre hinweg in führenden Positionen gewesen ist, der dann den Track Change macht in die Politik, der sich da durchbeißt in der Partei, aufgestellt wird, gewählt wird und der Staatssekretär wird. Da würde ich sagen, es ist eine Erfolgsgeschichte. Das war aber in der FDP. Ich meine, ist das eigentlich in einer normalen größeren Partei, meine ich jetzt, ist das eigentlich mit der CDU und der SPD überhaupt theoretisch denkbar, dass man als diesen Weg geht? Oder ist es wirklich nur möglich gewesen, weil sie hatten quasi die Unterstützung von Herrn Lindner und Herr Lindner hat natürlich in so einer kleineren Partei wahrscheinlich auch mehr Möglichkeiten, was zu beeinflussen.
Es ist extrem rar. Wenn ich drüber nachdenke, wie sich das Parteiensystem, wie zerbrechlich das wird und wie es an den Rändern richtig zerfressen wird und wahrscheinlich auch irgendwann in der Mitte attackiert wird, dann ist für mich eigentlich eines klar, Parteien müssen sehr viel offenere Systeme werden. Sie müssen Quereinsteiger mit Kusshand begrüßen. Sie müssen auch Nicht-Parteimitglieder auf ihre Liste setzen, gerade wenn sie eine kleine Partei sind oder als Direktkandidat bei einer größeren Partei. Weil natürlich, die Bürger wollen ja nicht, dass man das Körnchen in der Suppe des anderen findet, sondern die Bürger wollen Problemlösung. Und da braucht man richtige Fachkompetenz. Sonst ist man der Exekutive, der Verwaltung, der Ministerialbürokratie hoffnungslos unterlegen. Denn ich habe natürlich auch dieses Wechselspiel erlebt zwischen Fraktion und Ministerium und wie eigentlich der ministerielle Apparat fast unabhängig davon, welches Couleur an der Spitze sitzt, sich wie ein Koloss weiterbewegt in alten Strukturen, aber auch zum Teil in alten Inhalten, die schon eine Frau Schawan und eine Frau Karliczek im Grunde reingegossen haben. Denn solche Projekte haben ja in der Ministerialbürokratie führen dazu, dass irgendwo einer die Macht zuständig ist und dann schafft er sich seine kleine Grafschaft oder sein kleines Königreich um dieses Projekt herum. Im Grunde ein Farbenwechsel in der Führung heißt, wenn du nicht den Apparat reitest, mal gar nichts.
Ja, die Parteien sollen offener werden, haben Sie gerade gesagt. Ich frage mich nur, woher soll der Impuls kommen? Ich meine, es gibt den schönen Spruch nicht, nach dem Motto, man kann die Frösche nicht fragen, den Sumpf trocken zu legen, weil die Parteien haben gar kein Interesse daran. Die Parteien bieten doch gerade Menschen Karrieremöglichkeiten, die sie diese Möglichkeit außerhalb der Partei wahrscheinlich gar nicht hätten.
Also es gibt ja eigentlich nur drei Veränderungshebel. Die elendige Not, der Gegner vor den Toren oder eine Vision. Bei Parteien kann man, zumindest bei den etablierten Parteien, kann man von Vision nicht sprechen. Man kann im Grunde von Gegner sprechen. Ich persönlich glaube, die politischen Ubers, die stehen schon mitten im Brandenburger Tor. Und es werden immer mehr, die das klassische Politiksystem attackieren. Und dann wird es im Grunde die zentrale Frage sein, geht's wie in Schweden, wo im Grunde Rechtspopulisten das Zünglein an der Waage sind, oder wie Italien oder wie in Frankreich, wo traditionelle Parteien im Grunde zertrümmert sind. Übrigens ähnlich wie in der Wirtschaft, wo im Grunde alte Dinosaurier von neuen disruptiven Tigern quasi gecrasht werden. Eigentlich ist die interessante Frage, gibt es eine Chance der Reformierung, zumindest der einen oder anderen politischen Partei, die im Etablissement sitzt? Wie entwickeln sich die politischen Ubers?
Also Neugründungen meinen Sie damit, neue
Neugründungen,
Parteien.
Die im Grunde kann da auch mal, inzwischen ist sie an den extremen Rändern mit AfD und Maaßen und irgendwo auch am extremen Rand mit Sarah Wagenknecht. Die interessante Frage heißt, Macron hat das ja mal anders geschafft. Er hat im Grunde auch seine Bewegung gegründet, neu, aber sie kam aus der Mitte raus. Heute würde man wahrscheinlich sagen, aus der demokratischen Mitte. Also das sind im Grunde die zwei Wege, entweder die Reformation der Etablierten und oder eine gute Kraft aus der Mitte und nicht aus den Extremen raus.
Würden Sie denn, es gibt also verschiedene Ideen, ich nehme jetzt mal eine Idee, es gibt ja die Überlegung zu sagen, es gibt ein Term Limit, also im Prinzip eine maximale Dauer, die man im Parlament sitzen darf oder Minister sein darf, ein Staatssekretär. Nehmen wir mal an, es wäre so, wir hätten nur zwei Legislaturperioden oder drei, die man im Bundestag sitzen darf, dann hätte man noch automatisch viel mehr Druck auf die Abgeordneten, die Politiker, sich auch alternative Karrierewege zu überlegen, weil sie nicht davon ausgehen können, bis zum Lebensende Politiker zu sein. Ich meine, halten Sie was von solchen Ideen oder nicht?
Ja, also ich habe das aktiv propagiert, dass auch Abgeordnete zwei Legislaturperioden drin sein können. Das heißt, man beschäftigt sich eigentlich ab der zweiten Periode, wenn man in der ersten erfolgreich war und wiedergewählt wird, dann beschäftigt man sich mit seiner Beruflichkeit. Ich habe auch darüber nachgedacht und mit Parteifreunden diskutiert, ob wir so etwas einführen können, zumindest im Landesverband Bayern, dass junge Menschen mindestens 3 Jahre Berufserfahrung nachweisen müssen. Weil sie natürlich, sie haben inzwischen, und davon ist die FDP nicht ganz unberührt, aber vor allem die Grünen und die Sozialdemokraten, Sie haben im Grunde heute jede Menge von Youngsters, die ohne jede Erfahrung in einer Beruflichkeit, sondern nur durch Hochdienen in der Partei quasi ins Parlament gekommen sind. Selbst wenn da Gute dabei sind, in der Wahrnehmung der Wählerschaft, in der Wahrnehmung des Bürgertums, ist das ein ganz schlimmes Thema. Inzwischen sind ja die politischen Parteien quasi im Schlusslicht beim Vertrauen. Übrigens ähnlich wie die Regierung selber und wie das Parlament und wie die öffentliche Verwaltung. Eigentlich ist nur unsere Gerichtsbarkeit noch passabel oben angesiedelt. So, und das hat zutiefst mit der Frage zu tun. Und ich erlebe das ja fast jeden Tag. Und wenn ich komme gerade auch viel in mittelständischen Unternehmen rum und die sind alle neugierig und alle kommen eigentlich an den Punkt, wo sie sagen, muss man nicht neben dem politischen Bein ein berufliches Bein haben. Jetzt kann man natürlich noch einen anderen Weg gehen. Die Schweizer haben ja quasi so ein Stück Teilzeitparlament. Mhm. Ich halte übrigens in Zeiten des Internets und der Online-Themen relativ viel davon, die ganzen Routinen, die eigentlich online abzufackeln und eigentlich nur die Plenardebatten, die richtige Bundestagsarbeit, wo du mit Experten und Lobbyisten und sonst was zu tun hast, dort quasi vor Ort zu sein. Aber die Schweizer, da kriegen die Abgeordneten gerade mal so viel, dass es fürs Leben reicht. Also ich würde mal sagen, ein Bürgergeld. Vielleicht nicht mal so viel wie ein Bürgergeld. Ne? Und müssen eigentlich sich noch in einem zweiten Bein was hinzuverdienen. Ich kann mir schon vorstellen, nach 5 Jahren Abgeordneter, dass die Frage effizienter parlamentarischer Strukturen auch ganz anders gestaltet werden könnte. Und damit im Grunde auch von daher ein Druck reinkommt, stärker in die Beruflichkeit zu investieren. Abgesehen davon, ich halte es immer wieder, ich meine, vielleicht bin ich da altmodisch, aber ich halte es für pervertiert, dass ein junger Mensch, der sich nur in der Partei hochgedient hat, vielleicht nicht mal sein Studium oder seine Ausbildung abgeschlossen hat, dass der 140.000 Euro auf die Hand bekommt. Das geht nicht. Das machst du eigentlich auch keinem normalen Bürger, einer normalen Bürgerin klar, dass das seine Richtigkeit hat.
Jetzt haben Sie ja auch angesprochen, wenn man dann in dem Ministerium sitzt, stellt man fest, die Ministerialbürokratie, das ist wie ein großer Tanker, die fährt weiter auf dem alten Kurs. Da habe ich mir gedacht, naja, wir haben jetzt also offensichtlich zu tun mit einem Parlament, wo eher eben die Parteikarriere entscheidend ist, um da hinzukommen. Und eine Bürokratie, die sehr viel Eigenleben hat. Wie ist das eigentlich? Ich meine, ich will jetzt nicht so weit gehen und sagen, die Parlamentarier spielen keine Rolle, aber die Frage ist schon, wie stark ist eigentlich die Möglichkeit der Politik, was zu ändern? Weil ich gehöre zu den Kritikern der Politik, aber vielleicht ist es ja ungerecht, die zu kritisieren. Vielleicht können die Politiker gar nichts ändern, weil die Bürokratie so schwerfällig ist und gar keine Änderung zulässt.
Naja, am Schluss, ein Haushaltsausschuss hat sehr viel Macht und er kann kompetent ändern oder nicht kompetent ändern oder nicht ändern. Aber jetzt kommt natürlich diese Frage des Gehorsams. Du hast plötzlich Ministerpositionen. Und selbst wenn du sachlich anderer Meinung bist, tust du alles, um deine Ministerin und deinen Minister zu schützen. Das heißt, diese zum Teil bedingungslose Loyalität ist eine ganz schwierige Kiste. Deswegen bin ich ein großer Befürworter und habe das übrigens praktiziert im Parlament, dass man mit anderen stimmen kann, obwohl die Fraktionsführung Fraktionszwang für ein anderes Urteil abgibt.
Ja gut, aber das ist ja eigentlich in der Verfassung sogar festgehalten, die Gewissensfreiheit.
Ja, aber nicht gelebte Realität. Im Grunde, die Gewissensfreiheit des Abgeordneten ist bei hochmoralischen Fragen wie Ehe für alle, Abtreibung, Sterbehilfe, da ist das noch erlaubt, dass man sozusagen quer über das Parlament Stimmen sammelt für eine Position. Aber das sind ganz rare Ausnahmen. Im Kern stürzt eine Partei lieber ihren Kanzler, als dass sie einen anderen Weg geht. Ich meine, ich bin ja auch ein Freund, wie in Irland, die Bürgerversammlungen. Wobei unsere Bürgerräte sind ja ein Abklatsch, ein billiger Abklatsch, der noch dazu politisch instrumentalisiert ist. Aber sagen wir mal, solche transparenten Bürgerversammlungen, wo das Parlament das offiziell Gewählte begründen muss, warum es sich mit einem Thema, das von dort kommt, beschäftigt oder nicht beschäftigt. Oder wo beispielsweise auch Verfassungsreferenden dann stattfinden. Das halte ich für kluge Weiterentwicklungen des Politiksystems. Wenn ich eine neue Partei gründen würde, ich würde folgende Maxime zur Diskussion stellen. Die Fraktion muss jedes Mal diskutieren, ob man überhaupt Fraktionszwang macht. Und sie muss sich daran messen lassen, dass eine Mehrzahl der Debatten und Positionierungen ohne Fraktionszwang sind. Denn damit schafft man es auch, in einer ganz anderen Art und Weise den Blick über das eigene Silo zu gewinnen, zum einen, und man lernt, Mini-Koalitionen einzugehen. Also die Zwangsverheiratung, wie in einer spätislamistischen Ehe der Ampel, da gibt es keinen Lernspielraum in irgendeiner Form, sondern da ist im Grunde die Kollision von Beginn an programmiert. Auch in milderer Fraktionszwang würde einen ganz anderen Lernprozess des Koalierens ermöglichen.
Weil man einfach sich inhaltlich mehr mit Position beschäftigen muss, als man das so tut.
Ja, und weil man mit dem vermeintlichen Gegner, und das sage ich jetzt wirklich offen, ich habe manchen Antrag der AfD für gut gehalten. Und Kollegen von mir haben auch gesagt, der ist gut. Vor allem dann, wenn er nicht in die übliche Schleife des Themas Einwanderung geriet, wo die meisten AfD-Anträge reingeraten, sondern wirklich ein nüchterner, sachlicher Antrag war. Ich habe auch den einen oder anderen Antrag der Sozialdemokraten für gut und richtig gehalten. Aber du konntest ja als Opposition FDP, häufig konntest du solchen Anträgen gar nicht zustimmen, weil die einen waren in der Regierungsverantwortung in der Großen Koalition damals und die anderen sind geächtet. Diese Flexibilisierung, glaube ich, ist ein ganz, ganz wichtiges Thema.
Würde natürlich dann aber auch die Macht der Parteifunktionäre reduzieren, nicht? Weil ja, dann hätten natürlich die Parteifunktionäre weniger zu sagen. Also ich miete euch jetzt ein, ich würde mir sowieso wünschen, dass mehr qualitative Diskussion stattfindet, aber es widerspricht natürlich der bisherigen Logik von Parteikarrieren und wie Parteien funktionieren.
Ja, aber das erlebt man ja fast überall in der Gesellschaft. Zumindest in vielen Gesellschaften dieser Welt, dass diese klassische Senioritätskarriere, die oft in Parteien da ist und Proporz, der damit verbunden ist, dass es sowas nicht gibt. Und natürlich, ich habe dem Christian Lindner und dem Marco Buschmann öffentlich vorgeschlagen in der Fraktionssitzung, weil Sie müssen sich vorstellen, da sitzen 60, 70 Indianer aufgestuhlt wie im Klassenzimmer. Und vorne sitzen 10 Häuptlinge und das ist immer mehr gewachsen. Ich glaube, jetzt sind 16 Häuptlinge. Das ist ein abstruses Bild. Und dann hatte ich vorgeschlagen, habe gesagt, warum nehmen wir nicht diese vordere Reihe raus? Und es gibt im Grunde 2 Stühle vorne. Das eine ist für den Fraktionsvorsitzenden und das zweite ist für den Moderator. Und wenn ein Mitglied der Fraktionsführung was sagen will, dann kann es aufstehen. Also es ist ja viel Symbolik in diesen Themen drin. Und ich habe das in einer Telekom eigentlich immer so erlebt. Wenn solche quasi Führungskräftekonferenzen waren, dass die Vorstände in der sogenannten Zuhörerschaft saßen. Das geht übrigens weiter in das Thema New Work und agile Arbeitsprozesse. abgesehen davon, dass die Arbeitsprozesse in einer Fraktion einen nicht berufsfähig machen in der freien Wirtschaft. Das musste ja der Koch, der frühere hessische Ministerpräsident, bitter erleben, dass man mit ministerialem Führungsstil scheitert in der privaten Wirtschaft. Aber auch die ganzen agilen Prozesse werden nicht geübt. Das heißt, du hast im Grunde extreme Bürokratie. Selbst in einer FDP, die sich das Thema Digitalisierung auf die Fahne geschrieben hat.
Das heißt aber auch generell, ich meine, wenn die Politiker vom Bürokratieabbau reden, dann reden sie über etwas, was sie erstmal gar nicht wissen, was es überhaupt ist. Und sie können es wahrscheinlich gar nicht. Weder haben sie die Fähigkeit, das zu machen, noch können sie eigentlich mit dem Beamtenapparat, den sie haben, es umsetzen, weil das ja gegen die Interessen des Beamtenapparats läuft.
Ja, deswegen habe ich jetzt als Staatssekretär, aber ich hätte das genauso im Innenministerium machen können oder im Verteidigungsministerium. Ich habe mal wirklich angedacht, ob es für kritische, neuralgische Stellen, nehmen wir mal in dem Fall bei mir die Forschungsförderung, aber man könnte auch das Beschaffungsamt der Bundeswehr mal als solches definieren, ob man das nicht aus der Fachaufsicht des Ministeriums rauslöst und nur noch die Rechtsaufsicht hat. Und ein kompetent besetzter Aufsichtsgremium, da können gerne Abgeordnete und Staatssekretäre auch mit drin sitzen, aber auch andere Fachleute, sozusagen die Kontrollfunktion hat. Und wenn man jetzt...
Also Sie wollen sozusagen so die Qualitätsdefizite des Parlaments beheben, indem Sie da auf der Ebene die reinholen, die es durch die Parteikarriere nicht schaffen können oder gar nicht schaffen wollen.
Ja, eigentlich in der Exekutive dann. Mhm. Also dass man im Grunde, nehmen wir mal die Agentur für Sprunginnovation, die ist ja nach wie vor halb kastriert, weil alles, was im Aufsichtsrat beschlossen wird, vorher geprüft wird vom Ministerium und an ein Ergebnis abgestimmt wird. Ja, also enorme zeitaufwendige Prozesse, aber eigentlich auch entmachtete Kompetenz. So eine Agentur tatsächlich in die Freiheit zu entlassen, damit sie Start-up-mäßig agile Prozesse aufsetzen kann und nicht im Apparat drin verankert ist. Da habe ich mir viel Gedanken gemacht, wie man das auch arbeitsrechtlich für Beamte lösen kann. Da habe ich ja entsprechende Erfahrungen mit 40.000 Beamtinnen und Beamten bei der Telekom, die wir ja mit zivilen Verträgen ausgestattet haben, obwohl sie den Beamtenstatus nicht verlieren durften. Aber damit waren sie im Performance-Management-System, in der Karrierelogik, in der Incentivierungslogik der privaten Wirtschaft. Und wenn man dieses beide koppelt, also Strukturen zu Schnellbooten macht, indem man sie rauslöst aus dem Apparat und gleichzeitig keine Überkapazitäten schafft an Beamten, indem man diese neuen Strukturen nur mit Menschen aus der freien Wirtschaft stafft, dann geht die Rechnung auf. Ist das ein Modell für die gesamte öffentliche Verwaltung? Nein. Aber für kritische Bereiche, systemkritische Bereiche, die im Augenblick versagen.
Ja gut, aber jetzt nehmen wir mal an, Herr Habeck hört unseren Podcast zu. Ich meine, Sie kennen ihn garantiert auch, wenn Sie ja mal mit ihm im Bundestag gesessen. Da tue ich mich jetzt schwer, immer vorzustellen, dass er das macht, weil er ist am ganz anderen Weg unterwegs. Ich meine, er ist ja eigentlich noch besser. Er sagt ja im Prinzip, ich habe als Politiker, wir als Politiker, meine anderen Staatssekretäre und wir sind den Knochenweg gegangen durch die Partei. Daraus leiten wir ab, wir wissen alles besser als der Markt. Im Beamtentum hat er noch ein paar Widerstände wahrscheinlich von Ex-Mitarbeitern des Wirtschaftsministeriums. Was die doch zu sagen haben, wenn das Klimaministerium dominiert, weiß ich nicht. Und dann ist es das doch. Oder sagen Sie, nein, auch im Wirtschafts- und Klimaministerium wäre so eine Reform und so ein Ansatz möglich?
Also erstens braucht man einen Bulldozer, der so ein Thema treibt. Zweitens brauchst du einen Minister, Ministerin, die verstanden hat, warum es strategisch geht. Es ist ja keine parteipolitische Logik, sowas zu machen, sondern das ist ja im Grunde eine Innovationslogik. Und wir waren Ich würde mal sagen, der erste Referentenentwurf, der aus dem Apparat der Ministerin kam, den ich noch verantwortet habe, der war so offen formuliert. Ich habe übrigens die Arbeit im Ministerium richtig gemocht. Apparate zu reiten, Elefanten zum Tanzen zu bringen, da habe ich fast eine erotische Beziehung dazu.
Das hört sich ja sehr gut an. Aber wenn es so erotisch war, warum haben Sie dann aufgehört?
Wegen einer politischen Schmutzelei. Weil mich meine eigenen Haushälter reingelegt haben. Und ich meine, jetzt muss man auch verstehen, dass ein Quereinsteiger, um an den Beginn unserer Diskussion zu kommen, der im Alter von 67 in die Politik geht, der hat ja eine andere Logik, weil der denkt ja in anderen Zeitspannen als ein Berufspolitiker, der 40 ist. Ich war mir relativ klar, dass ich 4 Jahre habe und im Glücksfall ein bisschen länger, um 2, vielleicht 3 große Projekte durchzusetzen. Und wenn dir da sozusagen die Beine weggezogen werden für diese Projekte, dann ist eigentlich die Motivation, den Rest abzuarbeiten, ist im Grunde relativ gering.
Verstehe ich. Jetzt sind Sie ja Insider und wir wollen ja auf Deutschland auch ein bisschen blicken. Ist überhaupt es möglich, Deutschland zu sanieren, zu modernisieren in der gegebenen Konstellation?
Nein, ich erlebe Deutschland, ich habe ja noch die Regierung Thatcher erlebt. Ich erlebe eigentlich Deutschland so, wie es im ersten Regierungsjahr von Margaret Thatcher und in 2, 3 Jahren vorher gewesen ist. Es streiken zwar nicht die Bergarbeiter, aber die öffentlichen Bediensteten rauf und runter. Das Streikrecht wird maßlos ausgenutzt zulasten der Gesellschaft. Die Problemlösungskraft der Regierung ist gegen null. Im Grunde hat jetzt schon der Wahlkampf begonnen. Also wer glaubt, dass diese Ampel in den verbleibenden 2 Jahren noch was hinkriegt, sind ja nicht mehr. Es ist gerade mal 1,5 Jahre noch. Im Oktober beginnt der Wahlkampf, auch der öffentliche. Da passiert nichts mehr. Also deswegen, ich sage mal relativ simpel, Deutschland ist in freiem Fall. Ist das schlimm? Nein, Krise ist nicht schlimm. Krise ist die Chance, am Tipping Point gegenzusteuern. Das Einzige, was mir Sorge macht, ist die politische Zerbrechlichkeit, tatsächlich des Parteiensystems. Das macht mir Sorge, weil natürlich, egal wie jetzt dieses Potsdamer Treffen zustande kam, natürlich die Botschaft unübersehbar ist, dass man mit Migration nicht umgeht. Jetzt bin ich auch gegen ungezügelte Migration. Aber da waren ja noch ganz andere Botschaften drin. Und das ist für den Investitionsstandort Deutschland massivst gefährlich. Für den Fachkräftestandort Deutschland massivst gefährlich. Das macht mir wirklich Sorge. Aber ansonsten, ich glaube, wenn der Schmerz groß genug ist, können wir uns erneuern.
Jetzt haben Sie ja Ideen gehabt zur Erneuerung in Ihrem Bereich, also im Bildungswesen, in der Innovationsfähigkeit. Ich meine, vielleicht können wir da noch darauf eingehen, wo Sie sagen würden, jetzt, da haben Sie lange dran gearbeitet, das sind eigentlich die Hebel, die wir haben, um auf diesem Gebiet Deutschland voranzubringen.
Im Kern müsste man eine Strukturanalyse der Fraunhofer, Max Plancks und Leibniz und Helmholtzens machen, wo jährlich ein guter Teil des Forschungsbudgets reinfließt. Ich habe ja mal vorgeschlagen, ein Forschungszentrum Jülich zu filetieren. Ich habe vorgeschlagen, Fraunhofer wieder in die Hochschulen zu integrieren. Und Max Planck ist eigentlich passabel und Leibniz aufzulösen. Da muss man richtig strukturpolitisch, reformerisch, muss man Hand anlegen, damit verstanden wird, dass Forschung mehr ist als steuerzahlerfinanzierte Forschung. Wenn wir uns Dänemark angucken, wenn wir uns Schweden angucken, wenn wir uns Österreich angucken, natürlich gibt es da steuerfinanzierte Forschung. Aber ein signifikanter Teil, auch der Grundlagenforschung, wird von der Wirtschaft gemacht. Großbritannien erst recht und USA. So, und das geht massiv an die Strukturen und an die Effizienzen der Dinosaurier. Ich nenne sie ja die fetten Katzen. Das Zweite ist natürlich die ganze Frage des Transfers. Und für mich ist der Königsweg des Transfers die Ausgründung. Und zwar die forschungsbasierte Ausgründung. Wir brauchen nicht das 17.000. E-Commerce-Unternehmen in diesem Lande, sondern wir brauchen auf dem Gebiet Biotechnologie, dem Gebiet Raumfahrt, New Space, Thema KI und Climate Tech. Dort brauchen wir forschungsbasierte Ausgründungen, die dann sozusagen auch entsprechend mit Zukunftsfonds im Tal des Todes sozusagen überleben können. Das ist für mich ein Schlüsselthema dieses Ministeriums für Bildung und Forschung. Natürlich, nehmen wir mal so ein Beispiel, der Teilchenbeschleuniger in Darmstadt, der ist ein Multimilliardenprojekt, das ich schon längst eingestellt hätte. Das sind Forschungsruinen. Übrigens gibt es da nicht nur die, da gibt es viele andere solche. Also der schnelle Brüter von Kalkar sollte ein Beispiel sein, dass man Forschungsprojekte stoppen kann. Die Teilchenbeschleunigeranlage, die kostet im Augenblick das Siebenfache der Planung. Und selbst die Betriebskosten, sind im Budget nicht finanzierbar. Das weiß jeder. Und man ist nicht bereit, ein Thema zu killen. Also das Sterbenlassen von Projekten ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, gerade im Forschungs- und Innovationsbereich.
Aber da muss ich mal ganz so nachfragen, weil ich habe mal gelesen, ich weiß nicht wo und ich weiß nicht, ob es stimmt, dass teilweise aber auch die Politik durch ihre Mittelallokation quasi die Themenfreiheit einschränkt. Also wir reden immer von Technologieoffenheit, ja gerade auch Ihre Partei. Und dass man dann eigentlich teilweise jetzt Forschungsgelder gibt und die Wissenschaftler wissen schon, also wenn ich jetzt hingehen würde, ich würde jetzt, keine Ahnung, an Atomkraft forschen wollen in Deutschland und würde einen Antrag stellen, gehe ich mal davon aus, wird kein Geld bekommen. Ist das so, dass das nicht auch ein Problem ist, dass der Staat teilweise schon vorgibt zu wissen, was rauskommt und deshalb bestimmte Forschungen gar nicht mehr stattfinden?
Naja, es gibt die Grundlagenforschung. Da würde ich die Technologieoffenheit vollkommen akzeptieren.
Dann gibt's ja, aber die Frage Mission, ist, dass Sie die akzeptieren, glaube ich schon, aber wird es sonst auch akzeptiert? Wird es ja, auch von Grünministern akzeptiert?
Ja, die Monstranz vor sich hergetragen.
Okay.
Also Max Planck lässt sich nichts sagen. Dann gibt es den zweiten Teil der Forschung, das ist die missionsbasierte Forschung. Da geht es dann beispielsweise diese Frage, die Energiewende tatsächlich hinzukriegen. So, aber jetzt muss natürlich eine solche missionsbasierte Forschung, eigentlich ähnlich wie der erste bemannte Mondflug der USA, muss projektmäßig geplant werden. Dazu ist die öffentliche Verwaltung, die Projektträger nicht imstande. Dazu ist auch in den USA eine NASA kaum noch imstande. Deswegen lässt sie das SpaceX von Elon Musk in diese Arbeit reingehen. Und die lassen ja kaum Meilensteine reißen. Da mag mal eine Rakete explodieren, aber dass sie startet, ist fest geplant. Also gerade dieser missionsbasierte Teil der Forschungspolitik, der braucht eine ganz andere Art der Projektorganisation und des Einbezugs von privaten Investoren und Mitmachern. Die anwendungsorientierte Forschung, die ist per se eigentlich nicht mehr technologieoffen. Da sagt der Kunde VW zum Fraunhofer-Institut, ich möchte da das und das möchte ich optimieren.
Also gerade bei der missionsbasierten, wollte ich noch ergänzen, ich meine, es gibt einen schönen Spruch, John F. Kennedy hat gesagt, ich will auf den Mond, aber er hat nicht gesagt, wie die Mondfähre gebaut werden soll. Und ich habe immer den Eindruck, dass in Deutschland doch zu viele Politiker eigentlich auch das Design der Mondfähre definieren wollen.
Ich sag mal so, das ist eigentlich erst mit den Grünen in der Regierungsverantwortung wuchtig geworden. Weil dort gegen besseres Wissen, die Heilslehre, im Vordergrund steht und an der Heilslehre gemessen wird. Ich erinnere mich noch in der Legislaturperiode meiner ersten, da hat man die Forschungskranken fast ehrfürchtig behandelt. Das fand ich fast zu viel Respekt vor der Forschung, denn wir sind ja eigentlich, als Parlament sind wir ja die Kontrolleure, dass die Mittel ordentlich eingesetzt werden. Und nicht nur der Bundesrechnungshof. Aber das ist im Grunde anders geworden 2021 mit der Ampel. Da ist für mich eine richtige Bruchstelle zur früheren Politik. Also nehmen wir mal ein Beispiel. Ja, es gab dann solche Fälle, dass sich die frühere CDU-Forschungsministerin Karliczek bei der Forschungsfabrik Batterie eine Produktionsstätte in ihren Wahlkreis hat bauen lassen. Ja, das kann man jetzt compliance-widrig oder korrupt nennen oder wie auch immer. Das ist Sünde. Aber das, was die Grünen machen, ist beyond sin.
Das ist ein schöner Spruch. Wie ist es denn eigentlich, weil Sie vorhin angesprochen haben, andere Länder? Gibt es eigentlich so einen Ansatz, dass man mal über die Ländergrenzen hinausschaut und zu sagen, welches Land macht denn irgendwas gut? Wer lernt von dem? Also gibt es so ein Benchmarking?
Ja, das macht man intensiver. Gerade diese Agenturdebatte, die ich damals aufgemacht habe mit der Deutschen Transfergemeinschaft, das war in der Oppositionszeit in 2018 ein großes Konzept. Da haben wir uns die Vinnova in Schweden angeguckt, da haben wir uns die InnoSwiss in Deutschland angeguckt und ich habe mit dem Vizechef der DARPA habe ich eine Veranstaltung gemacht in Berlin. Dieses Hingucken, ein Stück Benchmarken, aber auch Transfer von Best Practice in all seinen Grenzen, denn am Schluss kann man so ein Produkt nicht einfach rausnehmen und in ein anderes System reinpflanzen. Man muss da schon Adaptionsleistung erbringen. Das wird gemacht. Nehmen wir mal ein Beispiel. Jetzt schlägt Christian Lindner vor, dass man für internationale Experten Steuererleichterungen macht. Hintergrund ist, ich habe mal im Jahr 2019 einen Antrag gemacht. In Dänemark erhalten ausgewiesene Experten, die vom Ausland kommen, 50% steuerfreies Einkommen. Und nur der Rest wird versteuert. Da geht es jetzt nicht sozusagen um die Senkung der Steuerlast der Bürgerinnen und Bürger, sondern da geht es um wuchtige Anreize. Und das hat natürlich in Dänemark signifikant geholfen, diese Spitzenrolle bei der Biotechnologie einzunehmen. Forscher, die in Asien oder in den USA die Gehälter von Fußballstars bekommen, die kannst nicht noch erstens weniger zahlen und dann noch 60% besteuern. Das geht nicht.
Also es geht schon, aber dann gehen die woanders hin.
Ja, natürlich gehen sie woanders hin. Also damals haben die Finanzer in meiner eigenen Fraktion gesagt, also das müssen wir rausstreichen. Und da habe ich gekämpft und habe mich am Schluss durchgesetzt, denn das tut unsere Steuerlogik unterminieren. Natürlich tut es das. Aber wenn wir nicht beginnen, radikal neue Ansätze anzudenken und in das bestehende System auch reinzufräsen, dann wird uns auch die große Transformation nicht gelingen.
Da bin ich bei Ihnen. Jetzt machen wir mal einen Ausblick. Sie haben gesagt, ab nächsten Oktober haben wir Bundestagswahlkampf spätestens. Wahrscheinlich sind wir schon teilweise drin. Nächstes Jahr mal Bundestagswahl. Wir haben die Fragmentierung der Parteienlandschaft. Was ist denn Ihre Erwartung, wie es weitergeht nächstes Jahr?
Ich habe große Sorge, dass die FDP zermalmt wird oder irgendwo an 5,004 endet, wie die bayerische Landtagswahl. Also das ist jetzt mehr bildhaft ausgesprochen. Da waren es ja wenige Stimmen. Meine Hoffnung wäre, dass die Union zusammen mit einer FDP und Freien Wählern tatsächlich stark genug ist, eine Regierung zu bilden. Ist das wahrscheinlich? Von heute aus betrachtet sehr unwahrscheinlich. Das heißt, es wird im Grunde dann, ob es bei einer SPD überhaupt noch mal für eine große Koalition reichen würde, Das wäre dann ja keine große Koalition, sondern das wäre vergleichbar, wie wenn die Union mit den Grünen in Dreierbündnis. Ja, also ich, gefühlsmäßig sage ich, ein Linnemann aus Ostwestfalen-Lippe, den ich kenne und weiß, wie der Mittelstand zu ihm kommt, der weiß, dass Wirtschaft nicht alles ist, aber ohne Wirtschaft alles nichts. Ich könnte mir auch vorstellen, dass der Friedrich Merz, den ich ja auch gut kenne, den habe ich übrigens 2004, als er als stellvertretender Fraktionschef zurückgetreten ist und ich Conti-Vorstand war, habe ich ihn angerufen und habe gesagt, lieber Herr Merz, wenn Sie eine neue Partei gründen, dann bin ich dabei.
Na, Sie wollen schon früh in die Politik gehen, okay?
Ja, in der Erinnerung merke ich, dass ich immer schon ein politisches Tier war. Auch der Merz hat das Potenzial zu sehen, ähnlich wie Schröder bei den Harz-Reformen, zu sehen, wo man das Ruder rumreißen muss. Sehr ins Unreine gesprochen.
Ja, ist auch richtig so. Und ich glaube, es waren auch, Sie haben auch bewiesen, dass Sie doch Politiker sind, was man auch durchaus auch Politiker antworten, nicht auch ein bisschen erwartet hat, in gewisser Hinsicht. Herr Sonneberger, ich bedanke mich mal an dieser Stelle. Wir bleiben ja auch an Tagwerk und sicherlich Gelegenheit, das Gespräch nochmal fortzusetzen in den nächsten Monaten und Jahren. Für heute würde ich mich erstmal ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Und ich habe es nochmal mitgenommen, dass meine eigene Einschätzung, dass das für mich nichts ist in der Politik, dass die gar nicht so falsch ist, muss ich leider sagen. Wir brauchen Reformen im Parteienwesen, wir brauchen mehr Durchlässigkeit. Und ich glaube, es ist sehr klar geworden heute, weil nur mit einer entsprechend, wie soll ich das formulieren, mit entsprechender Expertise und Qualifikation im Parlament kann man hinterher auch die Bürokratie entsprechend steuern und eben das machen, was gemacht werden muss. Das wäre mein Takeaway ein bisschen. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und für das Gespräch.
Dankeschön, lieber Herr Stelter.
Halten wir also fest, es ist kein böses Vorteil, wenn man annimmt, dass Erfahrung außerhalb des Politikbetriebes hilft. Man hat besseres Verständnis für die Wirtschaft, man versteht besser, wie schwer es ist, Wohlstand zu erwirtschaften und konzentriert sich nicht nur auf die Verteilung desselben und im Ergebnis kann man dann bessere Entscheidungen treffen. Das zeigen die Studien aus den USA. Natürlich kann man nicht daraus schließen, dass umgekehrt jeder Politiker mit Hintergrund in der Wirtschaft immer auch ein besserer Politiker ist. Man denke nur an Donald Trump. Laut Grundgesetz haben die politischen Parteien die Aufgabe, an der politischen Willensbildung des Volkes mitzuwirken. Und gemäß Parteiengesetz gehört zu ihren Kernaufgaben die Heranbildung von Personen, die befähigt sind zur Übernahme öffentlicher Ämter. Und genau hier setzt die Kritik an, wo wir sagen müssen, offensichtlich machen das die Parteien immer schlechter. Dabei wäre es besonders wichtig, denn je geringer die Durchlässigkeit des politischen Betriebes ist für Quereinsteiger, desto besser müssten die Parteien die zukünftigen Verantwortungsträger, die zukünftigen Führungskräfte besser ausbilden. Wir Wähler haben keinen Einfluss auf die Kandidaten. Wir können nur en bloc wählen. Auch das wurde in der Diskussion deutlich. Und die Parteien sind letztlich in der Hand von sehr kleinen Zirkeln. Das Ganze spricht dafür, dass wir letztlich ein System haben, wo die Politik immer mehr selbstreferenziell wird. Manfred Güllner spricht von einer Blase. Und dieser fehlende Bezug zur Außenwelt verstärkt die Neigung zu ideologischer Politik statt gesellschaftlich nützlicher Politik. Ich persönlich glaube nicht, dass den Parteien gelingen wird, im bestehenden System sich selbst zu reformieren. Das heißt, der schlechte Trend der vergangenen Jahrzehnte wird sich fortsetzen. Wir werden immer mehr Menschen in der Politik haben, die außerhalb der Politik nichts gesehen haben und die zunehmend stolz darauf sind, nicht mal eine ordentliche Berufsausbildung zu haben. Was wäre zu tun? Zu wünschen wäre eine Mindestberufserfahrung außerhalb von Parteien und NGOs für angehende Abgeordnete. Ebenso wichtig wäre meines Erachtens eine Begrenzung der Anzahl an Legislaturperioden, in denen man in seinem Leben Abgeordneter sein darf. Zum Beispiel maximal 3. Denn dann wäre von Anfang an klar, Politik ist eine Berufung, aber eben kein Beruf. Die angehenden Politiker würden dann im Eigeninteresse einen Beruf erlernen für die Zeit nach dem Amt. Und dass dann auch noch bessere Politik dabei herauskäme, ist mehr als nur ein erhoffter Nebeneffekt. Bleibt mir, Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, erneut sehr herzlich fürs Zuhören zu danken. Ich freue mich auf Ihre Fragen, Ihre Kritik und Ihre Anregungen und auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag. Ihr Daniel Stelter.
BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.